so, also wir sind jetzt Kapitel Epheser 5, Vers 22. So, und wir lesen nochmal Vers 21, weil es einfach so der Übergang ist vom dem Thema, was davor war im Kapitel, zu dem, was jetzt kommt. So. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. So. Und das ist super wichtig, was hier in der Bibel steht, so, weil das eigentlich das ist, was Jesus uns gegeben hat und gesagt hat, das müsst ihr tun. Und zwar ordnet euch einander unter. Bedeutet so viel wie jemand dient einander. So, und wenn wir uns daran erinnern, Jesus Christus, oder wer es heute zum ersten Mal hört, der erinnert sich beim nächsten Mal dran, Jesus Christus ist Gott und Herr über alles und jeden und ist auf die Welt gekommen, um zu dienen. So, er hat den Jüngern die Füße gewaschen. So, und musst du dir mal vorstellen, dass Gott sich seiner Schöpfung hinkniet und die dreckigen, stinkenden Männerfüße nimmt, so, und sie wäscht. So, und Paulus sagt nur, Petrus, so, Jesus, ich bin nicht würdig, dass du mir überhaupt die Riemen löst, so, dass du mir überhaupt die Schuhe abziehst. So, und Jesus sagt, doch. So, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. So, Jesus hat uns als Gläubige gesagt, wer der Größte unter euch sein will, also wer der Boss sein möchte, wer ein Chef sein will im Leben, so, da muss auch der größte Diener sein. Und in der Welt ist es halt so, wenn du Leitung bekommst, dann bedeutet das, dass du Leitung hast, du bist Chef, weißt du, und hast was zu sagen, so, und du sitzt im Chefsessel und kannst bestimmen und, ne, und hast deine Leute unter dir, so. Und wenn du jemand bist, der geleitet werden soll, also der ein Knecht, ein Arbeitnehmer, so, jemand, der einen Chef hat, dann ist das in der Welt so, dass du nichts zu sagen hast, so, und ja, eigentlich ein Sklave bist, so, und vielleicht die Hoffnung hast, irgendwann mal Chef zu sein. So. Aber ja, Gott macht es ein bisschen anders. Bei Gott tickt anders als die Menschen. So. Bei Gott ist der größte Chef und der auch das größte Herz hat zu dienen. So. Und der gedient werden soll, der ist ein Chef über einen anderen. So. Also eigentlich ist jeder ein Leiter. Weil jeder irgendjemanden von Gott bekommen hat, den er lernen oder leiten soll. So, jeder Ehemann ist ein Leiter, das werden wir heute sehen. So, jeder, der in eine Ehe reingeht, so, und eine Frau dann hat, so, ist als Oberhaupt der Familie eingesetzt. So, werden wir noch dann tiefer gehen. So, von daher muss man echt aufpassen. So, es zählt nicht Bildung bei Gott, es zählt nicht dein Schein, den du hast, es zählt nicht das, was du kannst, oder das, was du noch können willst, das nicht, wie viele Gaben du hast oder sonst was, wie viel Autorität oder wie viel, ja, Einfluss bei Menschen, sondern dein Herz anderen zu dienen und dein Leben zu opfern, macht dich zu einem guten Leiter. So, wir haben Jesus als Vorbild. Lest mal Vers 22. Also, und mit dieser Unterordnung einander, so, gibt es halt drei Bereiche, die Gott halt anspricht in unserem persönlichen Leben. Einmal die Ehe, dann Vater, Kind, ne? Und Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Also das sind drei Bereiche, die uns privat betreffen. So, von daher, na, euch noch nicht so, aber bald. So, Vers 22, die Ehe. Ihr Frauen, ordnet euch an euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Also, die Frauen sollen sich nicht den Männern unterordnen, sondern die Frau soll sich ihren eigenen Ehemann unterordnen. So, das ist super wichtig. So, weil die Kirche hat jahrhundertelang den Fehler gemacht, so, dass sie die Frauen zu nichts gemacht haben. Das sieht man in vielen Religionen heute noch. So, dass Frauen keinen Wert haben, kein Recht und nichts. So, dass sogar gesagt wird, aus der Bibel dann so, so aus dem Alten Testament halt, so, die Frau hat noch nicht mal Wert. so, sondern nur der Mann und die Frau ist Dreck. So. Aber Gott sieht das nicht so. Für Gott ist Frau und Mann gleichwertig. So, haben die gleiche Stellung in seinen Augen und die gleiche Stellung untereinander. So, niemand ist wichtiger. Aber der Mann hat die Position bekommen, die Aufgabe, seine Frau zu leiten. So, geht es noch weiter, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. So. Wir sollen als Ehemänner so ein auf Jesus gucken, weil er ist der Chef von der Gemeinde Jesu Christi auf der Welt. So, und er ist der, der das Sagen hat. Und seine Beziehung mit uns Menschen ist das Bild für die Beziehung zwischen uns und unseren Frauen. So, und Gott sagt zu den Frauen, ordnet euch unter. So, ordnet euch nicht nur unter wegen euren Männern, so, sondern ordnet euch unter, weil ihr euch Gott und nur unterordnen sollt. So, dient euren Männern. Dann, wenn ihr euren Männern dient, dann dient ihr Gott. Wenn ihr aber zu stolz seid und eure Männern euch nicht leiten lassen wollt von euren Männern, so, sondern selber Leiter sein wollt, so, dann seid ihr nicht nur dumm euren Männern gegenüber, so, sondern ihr dient Gott damit nicht und ihr sündigt gegen Gott. Aber was heißt, dass das eine Frau sich unterordnen soll? Das bedeutet, dass Gott dem Mann die Aufgabe gegeben hat, zu entscheiden, den zu sagen, so, da geht's lang und da nicht. Aber Gott hat auch die Frau zum Mann gegeben, im Garten Eden, als Hilfe. Das bedeutet, dass auch die Frau halt zum Mann gehen soll und sagen soll, hey, das ist vielleicht nicht so ein toller Weg. So, als Berater. So, und im Endeffekt muss der Mann aber entscheiden. So, aber da kommen wir später noch zu. Lesen wir weiter. Vers 24. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Wenn du dich beobachtest, was Gottes Wort sagt über dich, wie du dich unterordnen sollst in Jesus, so, und Jesus möchte, dass wir in allem ihn fragen. In jedem Bereich unseres Lebens. Jetzt nicht unbedingt, ob wir das weiche Klopapier nehmen sollen oder nur das zweilagige, aber so in Sachen, so in allen anderen Sachen. So. Weißt du, Jesus möchte, dass wir zu ihm gehen und wir haben ihm unser Leben gegeben, weil wir haben gesagt, wir wollen sterben und wir wollen das neue Leben haben. So. Und er möchte, dass wir ihn fragen, hey, wie sieht das aus? Ich habe hier Fragen und sehe nicht weiter. Wie sieht das aus? Ich möchte die Entscheidung treffen jetzt, oder das ist mein Wunsch, willst du das für mich? So, wir sollen uns Jesus unterordnen. So, und so ist es auch mit der Frau. So, die Frau soll einfach Gott vertrauen, dass er den richtigen Weg hat, wenn sie sich dem Mann unterordnet und ihm vertraut. Und das ist, glaube ich, nicht immer leicht. So, ich meine, es gibt echt miese Ehemänner, so, die richtig dumm sind, ihre Frauen nicht lieben, die ohne Gott gehen oder denen es eigentlich egal ist, so, die schon einen Glauben haben, aber die geistlich nichts drauf haben, weil sie einfach keine Beziehung haben mit Jesus und weil es ihnen total egal ist eigentlich, was er sagt. So, die können ihre Frauen nicht geistlich leiten, ist klar, weil sie keine geistliche Beziehung haben. So, aber selbst bei den Männern sagt Gott so zu den Frauen, ordnet euch den Mann unter, weil das ist die Position, die ich euch gegeben habe. So, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Zu den Frauen sagt er, ganz simpel, eine Aufgabe nur, obwohl Frauen vieles auf einmal machen können. Ordnet euch unter. Und zu den Männern sagt er, liebt eure Frauen. So, ist nicht viel, was wir zu tun haben als Ehepaare. So, und doch ist es das schwerste Ding für einen Mann, jemanden zu lieben. Bei einem Mann, jedermann. selbst Männer, die sich selber angucken, sagen, ich bin nicht so. Jedermann ist egoistisch. Das bedeutet, jedermann sucht das Beste für sich. Männer sind Kinder. Männer spielen gerne. So, Männer haben viele Hobbys und Interessen. Und wenn ich Fußball gucken will, dann gucke ich das. Und wenn ich jetzt hier mit Freunden mich treffen muss, dann tue ich das. So, und wenn ich hier denke, ich muss jetzt 2 Stunden mehr arbeiten, dann muss ich das tun. Schließlich willst du ja auch das Geld haben. So, weißt du? So, Männer sind Egoisten. Und Männer fehlt was. So, Männer sind hilfebedürftig. Weil Gott hat Adam und Eva, nee, hat Adam geschaffen. Und Adam pirscht so durch Garten Eden und guckt so die Tiere an und so und denkt so, das sind alle zu zweit. Das ist echt komisch. So, naja, der Affe da, der sieht ein bisschen aus wie ich. So, vielleicht könnte ich ja mit denen eine Beziehung haben. Aber irgendwie passt das auch nicht so. Weißt du, Gott sieht einen Adam an und er sieht, dass Adam nicht vollkommen ist. So, weißt du, denkt sich so, steht auch im 1. Mose, ist nicht gut, dass der alleine ist. So, der braucht jemanden. So, und Gott kommt runter, legt Adam schlafen und nimmt aus seiner Rippe eine Rippe weg, so, und macht Eva daraus. Und Adam steht auf und macht, wow, mein Gebein. So, und das ist genau das, was ich brauche. So, und Gott sagt, ah, Eva, du bist die Hilfe von Adam. So, und dich habe ich geschaffen, damit Adam eine Hilfe hat. Weil Adam nicht allein sein kann. Der würde sich nur schaden. So, und wenn du jetzt die Männer anguckst, dann merkst du auch so, weißt du, dass Männer halt echt dumm sind. So, wir können nicht sehr weit gucken, so, wir sind ziemlich zielorientiert, wir können nicht mehrere Sachen auf einmal machen, so, wir sind also auch schlechte Mütter, wir ziehen halt unser Ding durch und sind so Eigenbrötler, so, ich meine, Männer haben auch Gemeinschaft, aber nicht so wie Frauen, weißt du, so, Männer sind mehr Eigenbrötler, so, für sich, so. Und deswegen braucht jeder Mann auch seine Ehefrau. So, braucht jemanden, der ihn irgendwie ins Gespräch führt, zum Nachdenken bringt, so Sanftheit mit reinbringt, Ordnung mit reinbringt, so jemanden, der organisieren kann und jemanden, der erwachsen ist. So, weil ansonsten würden wir einfach nur aus dem Ruder laufen, so, und ja, verwahrlosen. So. Von daher kann ich nur jeden Single raten, warte auf deine Frau. Es ist total blöd, wenn du rumpoppst mit jedem. So, oder jede Frau nimmst, die dir optisch gefällt oder weil sie ja, so ein Charisma hat oder so, wo du denkst, so, wow, das ist voll interessant so, die kann mir was geben und so. Weißt du, du wirst immer wieder am Boden liegen und weinen. So, und du wirst immer kaputter werden, das verspreche ich dir, das schwöre ich dir. Obwohl ich nicht schwören soll. Mit jeder Beziehung, die du eingehst, wirst du kaputter sein im Herzen und in deiner Seele. So, und es wird dich vernichten. Und wenn du jetzt was Geistliches hast in dir, dann wird es weg sein. Hundertprozentig. So, es ist super wichtig, so, und dass wir uns freuen auf diesen einen Menschen, der aus uns ist. So, und dieser eine Mensch, der uns ausgleicht. Diese eine Person, die uns genau das gibt, was wir nicht haben. So, es lohnt sich zu warten und es lohnt sich, diesen Schritt zu wagen, selbst wenn man denkt, so, ich bin zu jung oder sonst was. So, das ist deine Person und mit der sollst du bis zum Ende gehen. Das ist die Person, die dir helfen soll. Das ist die Person, die dich begleiten soll dein Leben lang, um dich zu stützen. So, Männer, liebt eure Frauen. Und am Anfang geht das ziemlich leicht. So, weil wenn du jemanden neu kennenlernst, so, dann hast du dann hast du eine Liebe für diese Person. So, du übersiehst die Fehler, du übersiehst das, was dich eigentlich nervt. So, die ist einfach nur perfekt. So, Du hast überhaupt kein Problem mit ihr. So, und du kommst dann und entspannst dich und fühlst dich frei. Du kannst sie so nehmen, wie sie ist. Und sie nimmt dich so, wie du bist. Ohne an dir zu kritisieren oder zu nörgeln oder dich irgendwo hinzupressen, so, weißt du? Deswegen ist es auch so schön, so eine neue Beziehung einzugehen. Und ich glaube, das ist so dieser Reiz, den wir suchen. So, um einfach eine Beziehung zu haben mit jemandem, der uns so nimmt, wie wir sind. Und jemanden zu haben, den wir so nehmen können, wie er ist. So. Aber irgendwann geht das halt. Weil dann kennst du die Person und dann ist die rosarote Brille weg und dann fallen dir auf einmal alle negativen Seiten auf, die du vorher ausgeblendet hast. So, und dann fängt dich an, diese Person irgendwann zu nerven. So, und du streitest. So, und du lebst in der Wirklichkeit. So. Und wenn du verheiratet bist, hast du ein Problem, du kannst nicht mehr so schnell raus. Und ich sag dir eins, wenn du länger verheiratet bist, dann kommt bei jedem Ehepaar diese Phase, bei jedem Ehepaar halt die Phase, wo du einfach vor Gott stehst und sagst so, wie kann ich diese Frau lieben? So, bei Liebe ist nicht nur das Gefühl, ich will mit dir Sex haben, ich will dich begehren, so, oder ich bin gerne in deiner Nähe, sondern im 1. Korinther 12, glaube ich, beschreibt Gott eine Liste, wo er sagt, was Liebe ist, wenn er von Liebe redet, was Liebe bedeutet. So, die Liebe, 1. Korinther 13, genau, schlagen wir mal auf. Sind ein paar Seiten weg. Ich sag mal, für die, die jetzt nicht so viel blättern in der Bibel, Seite 1203 im Neuen Testament. Also 1. Korinther 13, Vers 4. 1203 im Neuen Testament, also ganz hinten. Okay, habt ihr es alle? Gut, ich lese dir mal vor. Ihr braucht jetzt so nicht aufschlagen, so einfach zuhören. So ein Vers, also 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist Sex. Und die Liebe ist Leidenschaft. So ein Hammer, geil, nee, ist egal, okay, nee. Die Liebe ist langmütig. Das bedeutet, selbst wenn es mal richtig hart und penetrant ist, so gibt sie nicht auf, sondern geht weiter. Die Liebe ist gütig. Das bedeutet, sie sucht das Gute für den anderen. Die Liebe beneidet nicht. Das bedeutet, die Liebe ist zufrieden mit dem, was es hat und freut sich dran, dass der andere mehr hat. Die Liebe bläht sich nicht auf. Das hat nicht mit zu viel Essen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die Liebe sich nicht groß macht, so, sondern dass du selber nicht unbedingt dein Bestes zeigen willst und sagen willst, guck mal, was ich kann, dass sich der andere kleiner fühlt, sondern man ist in Demut und lässt den anderen groß sein. Das ist echt schwer. Vers 5. Sie ist nicht unanständig. Brauche ich nicht zu sagen, oder? Sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe, wenn du jemanden wirklich liebst, in Gottes Augen, mit göttlicher Liebe, so, dann stellst du deine Träume, deine Visionen, deine Wünsche, das, was dich ausmacht, zurück, so, und suchst, hey, was hast du für Träume, was hast du für Wünsche, was geht in dir vor, was kann ich für dich tun? So, sie lässt sich nicht erbittern, selbst wenn deine Frau noch so dolle nervt und dich zum Wahnsinn treibt, so, wenn du deine Frau wirklich liebst, dann erträgst du das, so, und wirst nicht sauer, so, sondern bist gnädig und vergibst. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und Vergebung bedeutet, dass du nicht mehr dran denkst, was sie getan hat. Du hast vergeben, musst es vergessen, es geht weiter. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Wenn du wirklich jemanden liebst, dann sagst du ihm die Wahrheit, selbst wenn du weißt, dass du in dem Moment ihn verletzt. Oder er mit seinem Stolz nicht rankommt. So, die Wahrheit ist das Wichtige, weil du weißt, dass genau das ist. So, sie erträgt alles und sie glaubt alles und sie hofft alles und sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das ist also die Liebe, die Jesus gelebt hat. Das ist die Liebe, die Jesus überhaupt in die Welt gebracht hat. Im 1. Johannes steht so ein Gott ist die Liebe. So ist Gott. Das ist Gott sein Herz. Krass, oder? Und er macht es perfekt ohne Fehler. Weil er so ist. Er muss dafür nicht arbeiten. Er lebt so. Er denkt so. Er fühlt so. Er ist so. Und wenn du mit Gott zusammenlebst, so, dann wirst du so werden. Weil die Bibel sagt, dass du Jesus angezogen hast und dass Jesus dich verändern will. Und zwar zu ihm hin. So. Und es ist toll, so zu werden. So, und es ist toll, wenn du eigentlich mit Wut und Hass reagierst. In manchen, kennst du das? So ein, ich laufe immer irgendwie dagegen, immer mit dem gleichen Zeh. So ein, es tut immer genauso dolle weh. Und die erste Reaktion, ich trete diesen Stuhl, weil der hat mir wehgetan, so ungefähr. So ein, muss ja nicht bei euch so sein, bei mir ist es so. Oder du knallst mir den Kopf irgendwo an. Das mag ich überhaupt nicht, okay? So ein, und die erste Reaktion ist halt, dass du einen innerlichen Wut hast. Oder irgendjemand, jetzt wollte ich ein bisschen umgangssprachlich, irgendjemand, wie redet man es auf anständige Weise?
Geht dir auf die Nerven?
Ja, irgendjemand pisst dich halt an. So ein, immer wieder an die gleiche Stelle. So ein, und irgendwann ist halt der Punkt, in der Pubertät bei Eltern zum Beispiel, ne, oder wenn man sich abnabelt so, dann merkt man das schon ganz so, wenn dann ein bestimmter Punkt wieder angesprochen wird, dann wird man innerlich sauer und bitter so, und frustriert. So, auch wenn du mit Jesus gehst und wirklich mit ihm zusammen sein willst, dann wirst du ein Überwinder. Und das bedeutet, du bleibst ruhig so, und du wirst so reagieren, wie Jesus reagiert. Und das ist Hammer. Gott möchte, dass wir unser Leben opfern für unsere Frauen. Dass wir unsere Wünsche und uns zurückstellen und ihr dienen. Super schwer für Egoisten. So, lesen wir weiter. Nochmal Vers 25. Männer, liebt eure Frauen gleich wie Jesus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. So dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Reinigung im Wasserbad. Reinigung im Wort. So. Wenn du in der Ehe bist, in der christlichen, so, dann sagt Gott zu dir, du bist nicht nur der, der deiner Frau dienen soll, so, weil das ein guter Leiter macht, so, sondern du sollst auch ein geistlicher Leiter sein im Wort. Weil die Frau braucht einen Mann, der geistlich auf der Höhe ist und sie in die Dinge Gottes leitet. So, die Frau, Gott hat die Frauen so gemacht, er weiß, warum die Männer das so machen müssen. Die Frau braucht einen Ehemann, der sie in den Wegen Gottes lehrt und leitet. Der aufpasst, dass sie Gottes Wort hat. Der sie nimmt und den ersten Schritt macht und sagt, lass uns beten. So, der mit ihr zusammen auf Gott guckt und sagt, hey, was wollen wir Gott suchen? Mal gucken, was er dazu sagt, wo er uns haben will. Wenn ein Mann das nicht macht, ist er kein guter Leiter. Dann ist er nicht das, was die Frau braucht. So, eine Frau braucht einen geistlichen Leiter. Genauso wie eine Gemeinde einen Pastor braucht. Einen Hirten. So, jemanden, der das Wort gibt. Jemanden, der ihn zu Jesus leitet immer wieder. Und jemanden, der die Gemeinde zusammenhält und aufpasst. So, dass alles, was jemandem wehtut, nicht da ist. Gott hat mich zum Hirten eingesetzt. So, und das heißt, meine Schafe, die Gott mir gibt, die eigentlich seine Schafe sind, aber wo ich jetzt die Verantwortung habe als Leiter, so, ich bin verpflichtet, sie zu nähren, ne, sie zur Weide zu bringen, so, als Hirte bin ich verpflichtet, so, zu gucken, ob irgendein Wolf kommt und dem hinterher zu jagen mit dem Knüppel, so, zu gucken, ob irgendwo Krankheit ist, so, und zuzusehen, dass geheilt ist, so, Genau die gleichen Aufgaben haben wir in der Ehe. So. Und es ist nicht leicht. Ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ein guter Ehemann lässt das Leben für seine Frau. So wie Jesus das gemacht hat. Vers 28. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und das ist ganz logisch. Gott sagt, so ein, du wirst Mutter und Vater verlassen und deine Frauen hängen und
Wiki, Wiki.
Und ihr werdet ein Leib. Ihr werdet eins sein. Ne? So. Und wenn du deine Frau liebst, liebst du dich. Ich meine, guck mal, wie du auf deinen Körper achtest. Du cremst ihn ein. Vielleicht nicht jeder, aber ne? So ein, du guckst, dass du einen ordentlichen Haarschnitt hast, du rasierst dich, so, du suchst, das sind neue Klamotten wichtig, du willst gepflegt aussehen, so. Wenn du müde bist, dann suchst du dir einen Platz, wo du dich wohlfühlst und entspannst. So, und guckst Fernsehen oder machst du sonst was. So, und, weißt du, du hörst die Musik, die dir gefällt und dich beruhigt oder sonst was, dir was bringt, Freude oder sonst die, ne? So, und du hast deine Orte, wo du Spaß haben kannst und deine Sachen. Und du tust das, du passt auf dich selber auf und du pflegst dich. Du weißt, was für Nöte du hast. Wenn du Hunger hast, dann lässt du dich nicht verhungern, sondern du gibst dir was zu essen. So, weil du nicht willst, dass du Hunger hast. Und Gott sagt so, hey, das ist der andere Teil von dir. Und da vernachlässige deine Frau nicht, sondern achte auf ihre Bedürfnisse. So, frag sie. Höre zu. Und ich glaube, das ist das Schwerste für mich. So, und such ihre Nöte und versuch die zu stillen. Weil wenn du das tust, dann liebst du dich. 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau, so wie er sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Also als Zusammenfassung. Ich hab von einem berühmten Pastor gehört. Das ist ein ziemlich kleiner, dicker Kerl. Und der predigt ziemlich laut und voller Elan. Der wird immer rot beim Predigen. So, ne?
Halleluja!
So. Und der hatte eine riesen Gemeinde und predigt halt über das, worüber wir gerade reden. So, und zu der Zeit war es normal, dass der Pfarrer dann halt draußen steht oder Pastor und seine Schäfchen verabschiedet. So, macht gut, tschüss, ne? Gott mit dir. Tolle Predigt, danke. Scheiß Predigt, danke. So, und dann kommt auf einmal eine riesengroße, fette Frau mit so einem Flümchenkleid und so einer riesen Handtasche, ne? So typisch amerikanisch halt. So auf ihn zugewalzt, so guckt ihn an und sagt so, das war ja wohl die schrecklichste Predigt, die ich je gehört habe. Und der Pastor guckt sie halt an, wahrscheinlich so und sagt, denkt ein bisschen nach und sagt dann, Und die Frau sagt zu ihm, wenn sie mein Ehemann wären, da würden sie heute Abend hundertprozentig Gift in ihrem Tee haben. Denkt dann nach und guckt sie so an und gibt halt das Antwort, und das ist ziemlich geistlich. Wenn sie meine Frau wären, dann würde ich ihn trinken. Das ist egal. Okay. Wann versucht man einen Scherz zu machen? Aber jedenfalls ist wirklich passiert. Wenn du deine Frau nicht liebst, so, dann wird es eine schreckliche Ehe. Und dann wird es Hölle für dich. Dann trink lieber so einen Tee. So, um der Frau einen Gefallen zu tun und dir. So. Ich glaube, wenn ich so Mann und Frau mir angucke, einfach von ihren Eigenschaften her, weil die Frauen reden viel, so, Frauen können vier Dinge auf einmal machen, die können telefonieren und jemanden erbauen und mit den Beinen gleichzeitig bügeln, das Kind stillen und vielleicht noch einen Brief schreiben oder diktieren oder irgendwas im Internet noch lesen, und es funktioniert. So, die sind absolut perfekte Manager. So ein, auf jeden Fall. So ein, und, weißt du, Frauen können einfach, sind gut in gesellschaftlichen Dings, so miteinander quatschen und zuhören und was weiß ich. So ein, Frauen sind einfach perfekte Leiter. Einfach von ihrem Wesen her. So, mitfühlend, so ein, weißt du, gucken auch, dass es nicht nur leiblich gut geht, sondern halt auch seelisch und mental, ne? So ein, Männer sind schlechte Leiter. Weil Männer sitzen gern auf ihren Chefsessel und regieren. Leitung gleich regieren. So ein Chef sein gleich diktieren. So ein Frauen nicht. Frauen sind eher Demokratie. Männer am liebsten, ich habe die Alleinherrschaft, okay, und ihr macht jetzt, was ich will, ansonsten seid ihr gefeuert. So, und wenn ich will, dass ihr nackig auf die Leiter geht und mit nassen Händen diese Elektroleitung verlegt, dann tut ihr das. So. Es gibt natürlich gute Männer und gute Leiter, ne? Aber einfach vom Charakterbild her übertrieben gesprochen, so ist es. So. Frauen sind eigentlich mehr die, die das hier ganz leicht einhalten können. Liebt euren Mann. So. Und Männer sind eigentlich vom, einfach nur vom Charakterlichen her besser in dem, ordnet euch unter. Weil das, wir wissen ja, ist gleichstellig, ne? Also das heißt ja nicht, dass ich meine Frau von oben herab angucke, sondern wir gucken in einer Ebene. So. Sie ist ja hier nicht irgendwie mein Putzi, die unterm Herd liegt und kocht, so, sondern wir sind gleichwertig. So. Aber Männer sind einfach nur faule Kreaturen, die gerne spielen. Ist so. So ein, und das wäre doch toll, wenn ich meine Verantwortung abgeben kann. Da brauche ich mich um nicht kümmern, dann mache ich einfach mein Ding, so ein, weißt du, und ja, Frauen müssen halt die Männer sagen, machen, bring Müll raus, wasch ab. So, okay, mache ich das. Würde sie es nicht sagen, würde ich es aber auch nicht tun, weil stört mich nicht bis zu einem gewissen Grad. So, und ich meine, oder putz das Klo. Ich meine, ich weiß noch, unsere WG damals, unsere Männer-WG oder meine erste Bude, also mein Klo, das hat sich schon bewegt, weil es gelebt hat. So, ne? Wenn da Urinflecken sind auf dem Boden, ist mir egal, ich sitze auf dem Klo und nicht davor. So ein, was so ein, und das, so ein, Frauen sind anders. Aber Gott hat uns so gemacht und deswegen gibt er uns auch entgegengesetzte Aufgaben, was uns eigentlich nicht so liebt. Gerade wenn mit einer Frau zusammen ist, die älter ist. Dann weißt du schon, so dass du eher, dass du Frauen wissen, was sie wollen. So. Aber Gott sagt, hey, ich gebe euch die Aufgabe, für die ihr überhaupt nicht gemacht seid. Und wisst warum? Einfach nur, weil ich weiß, dass du dann auf jeden Fall auf deinen Knien vor mir bist und um Hilfe bittest und mich nicht verlässt. Und ich als Ehemann und Vater stehe andauernd vor Gott. So und sage, ich krieg's nicht hin. Ich kann meine Frau gerade nicht lieben. Ich kann ihr gerade nicht vergeben. Die nervt mich gerade echt dolle. So, und ich bin bitter auf sie. Ich kann so nicht weitermachen. Ich würde ein bisschen in Urlaub fahren. So, weißt du? So, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock aufzuräumen. Ich will hier, bin hier gerade dabei und das macht Spaß. So, oder sonst irgendwas. So, und. Aber ich bin vor Gott. So. Und sie genau das Gleiche. Frauen diktieren gerne und ordnen sich vom Herzen ja nicht gerne Männern unter. So, deswegen müssen auch die Frauen zu Gott gehen und sagen, hey, gib mir Demut. So, ich möchte demütig meinem Mann dienen, weil ich weiß, dass ich dir diene. Kapitel 6. Jetzt geht's von der Ehe zu dem nächsten Schritt, das dann passiert. So, Kinder. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Denn wenn du Vater und Mutter ehrst, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden, dann wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Also Gott verspricht jedem Kind, wenn du von deinem Herzen deine Eltern ehrst, so, und dich unterordnest, so, und auf ihr Wort vertraust und auf ihre Leitung vertraust, so, dann wird es dir echt gut gehen später. Und es ist so. Mir hat das nicht viel geholfen. Ich habe die Bibel noch nicht gekannt. Und es war schwer, mich unterzuordnen, aber ich glaube, ich habe es trotzdem irgendwie... Na, ist egal. So, aber selbst wenn du einen richtig schlechten Vater hast, der dich ohne Grund vertröscht, der Dinge von dir verlangt, die du nicht willst, so, die nicht richtig wären, jetzt nicht sexuelles, sondern irgendwas, ne? So, sagt Gott zu den Kindern, ordnet euch unter, lernt Demut. Selbst beim schlechten Vater. So, ist nicht leicht. Aber ich muss dann Jesus denken, der war 12 oder so und das war im Tempel, ist einfach abgehauen bei so einer Party da, so einer jüdischen Feier, Passalam oder irgendwas, wo alle Juden dann zum Tempel stürmen und der ist einfach dort geblieben. Und die Eltern suchen Spieltagung und laufen durch ganz Israel und suchen, wo ist denn mein Sohn, wo ist denn der Jesus? Und so, hier Maria und Josef. Und dann war er halt im Tempel. So, und er sagt seinen Eltern, hey, ich bin da, wo ich sein muss. Ich bin Gott. Also ich muss bei meinem Vater sein. So, aber Maria und Jesus sagen, hey, du kommst mit. Und Jesus steht dort, demütigt sich und geht mit. So, selbst bei Fehlentscheidungen, wie es das war bei dir, Maria und Josef hatten keinen Plan. Sie sind nicht geistlicher als Jesus, nicht geistlicher als Gott. So, trotzdem, weißt du, ist es wichtig, dass du als Kind einfach Gott vertraust und versuchst, deine Eltern zu ehren. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Ich hatte einen Vater, der mich oft zum Zorn gereizt hat. So, es war unbegründet oft, meistens. So, weißt du, und ich war so der Sandsack. So, aber seit ich Gott den Vater kenne, weiß ich, dass ein Vater nicht so sein muss. So, weißt du, ihr Väter seid lieb zu euren Kindern. So, ihr wisst genau, was denen gerade auf den Nerv geht. Also reagiert nicht gleich so mit eurer tollpatschigen, dominanten Art als Vater, so, weil ihr genau wisst, dass Zorn entsteht, sondern versucht irgendwie auf eure Kinder einzugehen. Ich möchte ein guter Vater werden, der das dann macht. So. Und ich weiß, bei meinen Eltern, die haben immer wieder die gleiche Reaktion gezeigt auf meine Handlung, ne? Und das hat mich immer wieder zur gleichen Reaktion gebracht. So. Und das hat sich nie geändert. So, Gott sagt, sei clever als Vater und versuche auf dein Kind einzugehen und mal anders zu reagieren. So, dir mehr Zeit zu lassen, so mit deinem Kind zu reden, so zuzuhören bei deinem Kind, so dass du vielleicht auch mehr verstehst als Vater, was da eigentlich gerade vor sich geht und was dein Kind gerade braucht und vermisst. Vätern fällt es super schwer. So. Und deswegen ist auch Vatersein und Kindsein wieder so ein Punkt, wo wir als Menschen vor Gott kommen müssen und sagen müssen, hilf mir, weil ich krieg das nicht hin. Sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Und diese Zucht, das heißt im Griechischen Paideia, und das Wort bedeutet nicht verdreschen oder mit der Peitsche züchtigen, so, sondern, steht auch hier in der Bibel unten, so, und der Begriff umfasst jeden einzelnen kleinsten Aspekt in der Kindererziehung, jedes einzelne Aufgabe, die du hast, zu lernen, weil du als Vater weißt ja, wo es lang geht, ne, und weißt, was richtig ist, und du musst dein Kind lernen. Du musst es unterweisen, du musst ihm zeigen, wie die Dinge funktionieren, sondern du musst anleiten, das heißt, du musst auch ein Vorbild sein, so muss es leben. Du kannst nicht nur sagen, tu das so, weil man das macht man nicht und selber machst es. Zum Beispiel haben wir es noch drin, dass wir immer wieder so ein Wort sagen, so Scheiße. So, wenn wir das machen, steckt einfach immer drin. Meine Tochter, die ist 2,5, Ja, so ein, und sitzt da und sagt, scheiße, wenn irgendwas falsch ist. So ein, und ich sitze da als Vater und sage, scheiße sagt man nicht, das ist kein gutes Wort, weißt du? Aber ich bin mal kein guter Vater, so, weil ich hab's ihr beigebracht. So ein, und Übung. So ein, weißt du, du kannst nicht sagen, so ein, hier sind 10 Gebote und die hältst du. Deine eigenen, der von Spieler 10 Gebote, was ich für richtig und falsch halte bei Kindern. So ein, sondern, so ein, weißt du musst geduldig sein und du musst sie hinleiten, so wie Gott das mit uns macht. Dieses Wort heißt aber auch Disziplin. So, ja, und es ist super wichtig, dass Kinder lernen, dass es einfach bestimmte Zeiten gibt, wo sie was nicht machen dürfen. Zum Beispiel, wenn zwei Erwachsene miteinander reden, dann bist du ruhig. Das haben meine Eltern, meine Großeltern, jeder hat es immer wieder zu mir gesagt. Und jetzt bin ich Vater und finde, das ist genau richtig. Weil wenn ich was Wichtiges mit meiner Frau zu besprechen habe, dann will ich nicht, dass meine Tochter die ganze Zeit dazwischen quatscht, weil sie gerade toll findet, dass dieser Marienkäfer eine blaue Hose hatte. So, wenn zwei Kinder, wenn zwei Erwachsene miteinander reden, so, und es ist gerade ein wichtiges Gespräch, dann gibt es auch Zeiten, wo man sagt, oh, Schmaus, jetzt nicht, so, warte mal kurz. Und dann muss das Kind das auch verstehen. So, genauso andere Sachen wie Feuer und Messer und Schere lassen wir lieber noch sein. Da warten wir noch ein, zwei Jährchen. So, Disziplin ist einfach in manchen Bereichen super wichtig. Und dann musst du das auch als Vater knallhart durchlernen. Und auch Züchtigung. So, die moderne Lehre sagt, du darfst dein Kind nicht irgendwie kritisieren. So, du darfst es nicht zwingen, irgendwas zu machen, was es nicht will. So, du darfst ihm nicht deine eigene Meinung aufdrücken, so, du musst ein Kind frei erziehen, weil das muss sich selber entwickeln. Du darfst ein Kind auch keine klatschen oder sonst sowas. So, Gott sagt, hey, nimm die Route. Mach ich nicht. So, aber was Gott damit meinte, ist nicht, verdrisch dein Kind so, dass man sieht, sondern so ein, was er damit meinte, ist, manchmal gibt's einfach ein Resultat aus Sünde. Und bei Kindern ist es genauso, manchmal muss ein Kind, wenn es zu stur ist und so, auch einfach dann merken, so, dass es eine Grenze gibt. So, und bei mir ist es, ja, weiß ich nicht, ein Klaps auf den Hintern. Bei mir ist es momentan die Schläge, die ich meinen Kindern gebe, ne, so, ist, also schon nochmal ein Klatsch, so, aber was meistens reicht, ist einfach böse angucken. Oder sagen, hey, jetzt gibt's gleich was auf dem Po, so, ne? So, ich brauch's gar nicht zu tun. Es reicht einfach nur schon die Vorstellung bei den Kindern, oh, Papa ist sauer, so, weißt du? So, und das tut weh. Also ist es auch ein Schlag. So, ich glaube, ein größerer Schlag, als wenn ich meine Tochter wirklich auf ihrem Windelpopo haue, wo sie kaum was merkt, so. Oder die Windel ausziehe, was ich nicht machen würde. So, na, ist egal. Und weil ich jetzt unbedingt noch das Restliche machen will, die dritte Form von Unterordnung im privaten Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Ihr Knechte, also ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren leiblichen Herrn, also gehorcht eurem Chef mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Wenn du einen Chef hast, der echt schrecklich ist als Chef, und halt so ein Diktator, ne? Ich sitze auf meinem Thron und ihr macht, was ich will. So, dem ist total wurscht, wie es den Mitarbeitern geht und wie das Verhältnis untereinander ist, so, sondern der halt einfach nur, ja, es liebt zu kommandieren und Chef zu sein. Also kein guter Chef. Selbst bei dem sollen wir uns unterordnen und Jesus dienen. Wir sollen, kommen wir zu dem gleich noch, nicht diesen Typen da dienen, der uns Geld gibt, weil wir unser Leben geben, sondern wenn du arbeitest und Arbeit hast, so, dann arbeite für Jesus. So, gucke, warum du gerade an diesem Ort bist, bei dieser Person, mit diesen Mitarbeitern. In einem Job, der dir vielleicht gar nicht gefällt. Aber es hat einen Grund. Such Jesus, geh dorthin, weil du Jesus dienst. So. Ansonsten wirst du irgendwann kündigen. Ich kenne das. Vers 6. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, Wir hatten auch so jemanden bei uns in der Lehre, der ist uns fast einen Arsch gekrochen, einfach nur, ich weiß nicht warum, seine Hoffnung, dass er übernommen wird oder mehr Geld kriegt oder, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat er auch perverse Gedanken gehabt dem Chef gegenüber, also es war halt so ein sehr aufdringlich, so, ne? So ein, Jesus sagt zu uns aber, ihr seid nicht so, ihr werdet nicht schönreden, wenn was falsch ist, dann sagt ihr ganz offen, hey, das ist falsch, Chef. So ein, mach ich nicht. So, und wenn was richtig ist, dann ist es so okay zu sagen, hey, das war gut jetzt, danke. So, und, aber geht dorthin, so wie ihr seid, so wie ihr denkt, und geht als Christen dorthin, die was zu sagen haben. So, und ich werde diese Schwarzarbeit nicht annehmen, weil ich werde niemanden beklauen. Jesus will nicht, dass ich schwarz arbeite. Voll viele Menschen sind durch solche Wahrheiten zum Glauben gekommen. So. Also nicht um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte von Jesus Christus. Also vergesst nicht, so ein Christ hat schon einen Chef, hat schon einen Herrn, und das ist Jesus. Und alles, was wir machen in der Welt, hat einen Grund. Und alles, was wir machen, auch die Arbeit, so ein, da ist unser Boss immer noch Jesus. Und Jesus sagt, ordnet euch unter und versucht durchzukommen. So ein, und du wirst immer wieder auf deinen Knien vor Jesus landen, also den Knien im Herzen, ne? Zum, du wirst immer wieder zu Jesus gehen müssen und sagen, gib mir Liebe für diesen Mann. Gib mir Kraft, da heute wieder hinzugehen. So ein, gib mir Gnade, weil das wirklich so ein A ist. So ein, Jesus, ich brauch dich da, lass mich ein Zeugnis sein, verändere mich zu dir hin. So ein, und Gott wird auch die Arbeit benutzen, um zu dir zu reden und dich zu verändern. Und du wirst doch mit Jesus zusammen dort sitzen. Sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes vom Herzen tun. Und Jesus will, dass wir alles vom Herzen her machen, weil wir es wollen, aus Liebe. Wenn du jetzt jemand bist, der Jesus nicht liebt und der höchstens zum Gottesdienst geht, um ihm zu gefallen oder so, weißt du, in deinem Herzen ist es kalt und leer eigentlich und du würdest lieber was anderes tun, so ein, dann ist es besser nach Hause zu gehen, nicht mehr zu kommen. Ich zum Beispiel, ich lade jeden ein zum Gottesdienst, so ein, und jeder ist willkommen, aber ganz ehrlich, mir ist es lieber, mein Leben lang drei Leute zu meinen Gottesdiensten zu haben, die Jesus vom Herzen her lieben und dienen, als hundert oder tausende von Menschen, die ihr eigenes Ding tun und die Jesus nicht im Herzen haben. So, da habe ich viel mehr Stress. Ich möchte Jesus erleben und ich möchte wirklich Schafe haben, die ihren Hirten lieben, und zwar den Chef da oben, nicht mich als Hirten. So, du kannst mit drei Mähren die ganze Welt erreichen, wenn sie geleitet sind durch den Heiligen Geist. Jesus hat nur 12 Leute gebraucht, um die ganze Welt zu erreichen. Das ist Hammer. 12 Leute, mehr nicht. Und der hat auch weniger gebraucht. 12, da kam noch einer dazu dann. Aber so ein, der hat das Neue Testament geschrieben, der Paulus. Nicht alles, aber vieles. So ein, und weißt du, und so ist es bei uns im Leben auch so. Hey, pass auf dein Herz auf, dass du nicht religiös wirst. Religiös bist du dann, wenn du an Gott glaubst, wenn du solche frommen Dinger tust wie beten und dich dabei dann toll findest, ich habe gebetet, oder gute Werke tust, ich habe dieser Frau gerade geholfen, so bin ich nicht ein toller Mensch, oder soziale Projekte machst, ich habe 3 Wochen meinen Urlaub geopfert, um ein Waisenheim zu bauen, bin nach Afrika geflogen, so ein, nur ein Beispiel, so bin nach Afrika geflogen und hab Stein auf Stein, Blut in der Sonne, meine ganze Kraft reingesetzt. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe was für Gott gemacht. Das war toll. Ich habe ein Haus, Gottes Haus gebaut. Weißt du, wenn dein Herz eigentlich sagt, Mann, ich habe keinen Bock auf Gottesdienst, ist so belastend, ich krieg nichts. So, ich will auch keine Zeit mit Gott verbringen, so, ich will mein Ding machen, so, ich möchte arbeiten, reich werden, ein dickes Haus haben. Ich will, dass es mir leiblich gut tut, aber ich möchte nicht, dass Jesus mein Leben berührt und mich verändert. So ein, ich will mich nicht demütigen, ich möchte nicht dienen, ich möchte selber Chef sein in meinem Leben. Ich habe selber Träume und Visionen und mir ist das wichtiger als seine Träume und Visionen für mich. So. Und man, dann geh in dich und dann kannst du dir 100% gewiss sein, dass Jesus das überhaupt nicht liebt. Und dass Jesus das dann Pup wert ist. Das sagt er auch im 1. Korinther 13 am Anfang. Du kannst, wenn du keine Liebe hast, dann kannst du selbst einen so starken Glauben haben, dass du einen Berg von dort nach dort versetzt. So ein, das wäre Dreck in meinen Augen, das wäre Pupi. So ein, und wenn du dein letztes Hemd jemandem gibst, du hast nur ein Hemd und selbst das gibst du aus Frömmigkeit und aus Ehrfurcht vor Gott, aber du hast keine Liebe, dann ist es absolut nichts wert für mich. Dann ist es Dreck, dann ist es Pupi. Also behalt lieber dein Hemd an, so ein, und beweg lieber einen Berg so, dass es deine neue Traumvilla wird und lebt da drin glücklich bis an dein Lebensende, so ein, als es zur Ehre Gottes zu tun. Jesus sagt, ich möchte meine Kinder, die sollen die Dinge aus Liebe tun und dann lieber nur zwei Sachen in ihrem Leben tun, aus Liebe, als hunderte aus Eigennutz oder aus dem Gefühl heraus, sie müssen jetzt für mich was tun. Gott benutzt das auch, okay, aber das ist nicht das, was Gott will. Gott möchte, dass wir aus Liebe bei ihm sind und aus Liebe Dinge tun. Und zum Schluss, Vers 7, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Also bist du Chef oder bist Arbeitnehmer in deinem Leben? So, wenn du was aus Liebe für Jesus machst, wenn du ein Leben lebst, das in Liebe Jesus untergeordnet ist und den Menschen, die er dir gegeben hat, wenn du ein Leben führst, das aus Liebe dient und sagt, ich will einfach den anderen segnen, ich habe so viel von Gott, so, dann wirst du alles, was du gibst, mehrfach empfangen, sagt die Bibel. Und du wirst die Schätze im Himmel sammeln. Das heißt, wenn du stirbst, dann haben wir da oben auch unsere Schätze, weißt du? So, wir sind da nicht nackig, sondern wenn wir sterben, sagt die Bibel, dann stehen wir vor Gott mit all unseren guten Werken und all dem, was wir gemacht haben. Und dort oben wird das mit Wert angerechnet. Und dann kommt ein großes Feuer. So, und all deine Werke, die du aus Eigennutz getan hast und aus Gesetzlichkeit, weil du denkst, du musst das tun als Christ. So, und all das, was du nicht aus Liebe gemacht hast, wird verbrennen. Und es wird nicht mehr da sein. So, Mist. So viel Zeit und Geld reingesteckt. So ein Finisher. So ein, und was bleibt, ist das, was du aus Liebe getan hast, aus freiem Herzen. So ein, ey, und ich will reich werden da oben. Ich will viel haben. Weil ich weiß, dass, wenn Jesus das wichtig ist, dann wird es mir dort oben dann auch wichtig sein. So ein. Und der letzte Vers, und ihr Herren, also ihr Arbeitgeber, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das thronen. Da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel, also Jesus, und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Also Jesus guckt uns an, so ein, egal ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, egal ob du 1000 Leute hast, die du, denen du dienst als Leiter, oder ob du nur eine Person hast, deine Frau, so ein, Gott sieht uns alle gleichwertig an. Da gibt es keinen, du hast so und so eine Qualifikation, deswegen kriegst du einen erhobenen Posten. Sondern denkt dran, was ich vorhin gesagt habe. Jesus hat gesagt, der unter euch der Größte sein will, der mit dem meisten Ansehen und Einfluss, der muss auch der Kleinste werden, der größte Diener allen. So. Von daher, Jesus guckt auf unsere Herzen, und das fand ich so krass damals, so ein ganz anders als die Welt. Er guckt nicht auf das, was ich zeigen kann an Papieren oder so, was ich kann und nicht, sondern er guckt auf unsere Herzen. So, und guckt nicht auf die Sünde oder auf die Fehler, die wir haben, der eine mehr und der andere weniger, sondern er guckt, welches Herz schlägt am größten hier für mich. So, und das, was am größten schlägt und was sich am meisten wünscht, andere zu dienen, den, das ist ein guter Chef. Den werde ich als Leiter setzen über alle. So, dabei kann der Typ gerade der in der Gruppe sein, der am wenigsten Verstand hat, am wenigsten weiß, so ein, am wenigsten Talent hat zu reden, so ein, oder Dinge zu bewegen, der vielleicht nicht mal richtig lesen kann. Paulus Petrus, das war der Jünger, der am dümmsten war aus Jesus seiner ganzen Gruppe. Der war ein Fischer. Fischer waren große Klötze, ziemlich langsam am Denken, aber gut am Anpacken. So ein total ungebildet, weil sie keine Zeit für Schule hatten oder sonst was. Die konnten nicht lesen oder schreiben oder sonst was. So ein, die hatten keine Ahnung, weil sie kaum Geld hatten für einen Gottesdienst gehen und so weiter. So ein Fischer waren die dümmsten Menschen mit. Nach den Hirten. Die Hirten waren die allerdümmsten. So ein, und ich sag dir eins, Jesus nimmt den dümmsten und schwächsten aus seiner Gruppe und das war echt ein Tollpatsch. So, ist voll lustig, wenn du durch Evangelien liest. So, und Petrus war wirklich ein Mann. So, und dann nimmt diesen Tollpatsch raus aus der Gruppe, wo da alle möglichen intelligenten Leute waren und sagt, du hast die größte Liebe für mich. Du warst der von all meinen Jüngern, der immer an meiner Seite geklebt hat. So, manchmal ein bisschen penetrant, aber du warst der, der einfach nur bei mir sein wollte. So. Jesus, Petrus war auch der, der bei Jesus beim Abendmahl am nächsten zu ihm saß und sich an ihn gelehnt hat und gesagt hat, ich werde dich niemals verleugnen, Jesus. Und dann war Jesus da, kurz vorm Kreuzigen, ne, in der Nacht, so im Gefängnis halt. Und die Leute geißeln ihn und bespucken ihn und machen ihre Witze über Jesus. So ein, und Petrus, so ein, wollte bei Jesus sein, alle anderen Jünger sind aus Angst geflüchtet, so ein, weil sie Angst hatten, auch mit gekreuzigt zu werden. So ein, und dann fragen drei Leute nacheinander in bestimmten Abstand einen Petrus, gehen hin und sagen, hey, bist du nicht der, der hier mit Jesus war? Hey, bist du nicht der, nein, bist du nicht der, der hier mit diesen Typen da, der, warst du nicht ein Jünger von ihm? Mit dem habe ich absolut nichts zu tun, den kenne ich überhaupt nicht. So ein, hey, bist du nicht der, so ein, nein, bin ich nicht. Dreimal hatte Jesus verleugnet. Jesus ist sein bester Freund hier auf Erden. Und Jesus kommt, als er gestorben ist und wieder auferstanden, ne, zu Petrus, zieht ihn an sich ran, so im Einzelnen, und sagt zu ihm, hey, liebst du mich? Petrus fängt an weinen, so, weil der hat noch voll schlechtes Gewissen, so, ich habe mein Jesus verraten, so. Und fängt an mit weinen und sagt so, ich lieb dich, das weißt du. So, und Jesus fragt wieder, liebst du mich? Du weißt, dass ich dich liebe. Und er fragt wieder, liebst du mich? Und dann fängt er an, so zu heulen, steht jedenfalls so im Hebräischen, ne, so richtig zu heulen und zu schreien und zu quäken und so. Und also ein gebrochener Mann, der da ist und der sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Ich liebe dich. Und dann sagt Jesus zu ihm, auf dir werde ich die Gemeinde bauen. Das bedeutet, dieser dumme Fischer, der in dem Moment der Entscheidung einen Fehler gemacht hat und Jesus verleugnet hat aus Angst, sondern wird der mächtigste Mann in der Zeit der Welt sein. Und Jesus fängt mit ihm an, die Gemeinde für uns zu bauen, dass auch wir Nicht-Juden zu Gottes Volk gehören dürfen. So ein Hammer. Ich konnte nicht reden, ich hatte keine Ahnung, ich habe auch nicht studiert, ich habe probiert, mein Abi nachzumachen, war aber zu doof und zu faul zum Lernen. So ein, wisst ihr, ich hätte nie ein Theologiestudium machen können. So ein, ich bin einfach ein dummer Fischer gewesen, ein Künstler. So, der mehr Träumer ist als Realist. So ein, der in vielen Sachen überhaupt nicht unterscheiden kann, was war, ist jetzt Wirklichkeit in meinem Verstand und was habe ich mir nur eingebildet und zwar so oft, dass es Realität geworden ist. So, und da gab es vieles. So ein, weißt du, und der hat mich genommen und hat gesagt, mit dir werde ich eine Gemeinde gründen, dich werde ich zu einem Leiter machen. Ist krass. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, so ein, ich werde den Schwachen benutzen, um den Weisen und Klugen von der Welt zunichte zu machen. Und ich werde den Starken, den Dummen, nee, ich werde den Starken benutzen, nein, nochmal. Er sagt, ich werde den Schwachen benutzen, um den Starken zu brechen. Und ich werde den Dummen benutzen, für die Welt Dummen, so einen ungebildeten Menschen, um die ganzen Weisen und törichten Leute hier, ne, mit ihren Zertifikaten und Titeln einfach nur blöd dastehen zu lassen. So, ich möchte euch haben und ich werde meine Weisheit in euch geben und ich werde meine Stärke in euch legen, so, und ich werde euch all das geben, was ich habe, so, und da gibt es keine Papiere und nichts, da gibt es einfach nur Vertrauen. Also wenn du mächtig sein willst in Gottes Reich, dann hab das größte Herz und ja, versuch so viel Menschen zu dienen und zu lieben, wie es nur geht. So. Wenn du bereit bist, Füße zu waschen bei jemandem, der stinkt und den die Welt nicht lieben würde, so ein super Leiter. Von daher, lass uns nochmal beten. Jesus, du bist ein toller Leiter. Du bist ein super Ehemann, du bist ein super Freund. Toller Vater. Und ich danke dir, dass du zu mir gekommen bist und mich gewaschen hast. Dass ich ein neues Gewand an habe, ein neues Leben, dass alles vergessen ist und du es nicht mehr hervorholst und mir vor die Nase hältst. Dass du mich trotz meiner Fehler und meinem Stolz und ja, meinem Egoismus trotzdem liebst und weiter mit mir gehst und mich benutzt, dass du. Ich danke, dass du mir Weisheit gibst, wenn ich es brauche, Stärke, wenn ich es brauche. Ja. Ich möchte Licht sein in der Welt. Ich weiß, dass du das für mich willst. Ich bitte dich für uns alle hier, dass du uns tiefer zu dir bringst. So, dass wir was zu geben haben. So, dass wir freier werden von uns. Dass wir frei werden und stark werden. Wir wollen dich sehen, Herr, und erleben. Wir wollen gute Ehemänner und Väter werden. Wir wollen auch gute Leiter sein, gute Arbeitnehmer und ein bisschen verändern uns in deinem Bild. Ich danke dir. Amen.